Tja, die meisten von euch konnte ich schon persönlich begrüßen, wo das noch nicht funktioniert hat. Möchte ich das hier nachholen oder ergänzen und ansonsten euch alle nochmal zusammen willkommen heißen. Und jetzt würde der zweite Teil meiner Einleitung stattfinden, und zwar so eine Art inhaltliche Orientierung. Um was soll es denn an diesem Wochenende gehen, beziehungsweise was haben wir unter dem Phänomen Meditation zu verstehen? Ich fange zunächst mal an mit der Feststellung, dass es heutzutage jede Menge von Meditationslehrern und Lehrerinnen gibt, die auf ihrem Gebiet auch hoch erfahren und hoch qualifiziert sind. Ich rechne mich nicht zu ihnen und bin auch nicht in irgendeiner Weise Konkurrent zu diesen Menschen, weil ich schon immer einen anderen Schwerpunkt hatte und habe. Und mein Schwerpunkt ist, die Buddha-Lehren, die Buddha-Reden zu verstehen, weil nur diese Art von Verständnis die Basis ist für jede Art von Praxis, auch für die Meditationspraxis. Und ich behaupte, nur wenn man die Lehren des Buddha zur Meditation kennt und versteht, kann auch in der meditativen Praxis etwas Vernünftiges dabei rauskommen. Und vor diesem Hintergrund habe ich mindestens drei kritische Anmerkungen zur sogenannten Meditationsszene. Ich will da keine Personen nennen oder Einzelheiten nennen, aber ich habe drei Punkte, wo ich denke, dass sich da so Fehlentwicklungen und Missstände einschleichen oder schon ja, so richtig manifest sind. Das erste und vermutlich wichtigste ist, dass man oft Meditation als etwas in sich geschlossenes, extras eigenes versteht und nicht erkennt und anerkennt, dass Meditation nur Sinn macht im Rahmen einer buddhistischen oder spirituellen Praxis insgesamt. Das Zweite, was mir auffällt, dass oft eine bestimmte Meditationsmethode ja, in den Himmel gehoben wird, verabsolutiert wird und nicht gesehen wird, dass Methoden nur Methoden sind und Methoden sehr vielfältig sein können. Und das Dritte, auch häufig zu beobachten, ist die Tatsache, dass tiefere Formen der Meditation oft einfach nur banalisiert werden. Wenn es da um die ersten Annäherungen an Achtsamkeit, Klammer, ich erkläre das ja alles nur im Einzelnen, wenn es um die ersten Annäherungen zu Achtsamkeit geht, dann ist es oft schon Satipatthana. Und wenn es um erste Annäherungen von inneren Haltungen wie Metta, also Güte, Liebe und so weiter geht, erste Annäherung, dann sind jetzt gleich schon mal Brahma-Viharas. Und das sage ich aus dem Hintergrund heraus dessen, was der Buddha gelehrt hat, der gerade diese beiden letzten Methoden, letzten Formen der Meditation auf einen sehr, sehr hohen Level hebt. Das sage ich nur zu Beginn, um nochmal zu begründen, warum ich es für wichtig halte, wenn man über buddhistische Meditation spricht und sie praktiziert, dass man sich dann auch vergewissert, was sagt denn der Chef selbst dazu? Und dass man sich nicht auf das verlässt, was aus zweiter und dritter Hand kommt. Und das will ich inhaltlich noch ein bisschen näher darstellen. Der erste Punkt ist, welchen Stellenwert hat das, was wir Meditation nennen, in den Belehrungen und in der Praxis des Buddha insgesamt? Und wenn man den Erwachten befragt, was lehrst du denn als Praxis, lehrt er immer den edlen achtfachen Pfad. Das heißt auf Deutsch, dass zu einer spirituellen Praxis 8 unterschiedliche Bausteine, Elemente gehören, die insgesamt die Praxis ausmachen. Und da geht es nicht darum, dass man sich hier mal ein Bröckchen rausholt, da mal ein Bröckchen, was einem gerade interessiert, sondern das Ganze hat nur Tauch, wenn man das auch als Gesamtpaket nimmt. So, was ist das Gesamtpaket? Da heißt es einmal, geht es um rechte Anschauung, das heißt die richtige Sichtweise der Realität. Dann geht es um die richtige Gesinnung, innere Haltung, Motivation im Leben. Und das wird zusammengefasst unter dem Aspekt Panya, Weisheit. Dann gibt es einen weiten Bereich, der unter dem Aspekt Verhaltensweisen, ethisches Verhalten zusammengefasst wird. Nämlich rechte Rede, rechtes Handeln und rechte Lebensführung. Und dann kommt ein dritter Komplex, den nennen wir Meditation. Und nur diese acht Elemente zusammen, ich betone das nochmal, machen das Gesamtpaket aus. Und nur in dieser gesamten Konstellation kann Meditation auch fruchtbar werden. Das heißt, ich muss mir zunächst einmal klar werden darüber, warum meditiere ich denn überhaupt? Ich meine, wenn man sagt, ich bin so aufgeregt und so verärgert über meinen Alltag oder so gestresst, ich setze mich abends hin, um zur Ruhe zu kommen, ist das in Ordnung. Aber es ist nicht das wirklich, was der Buddha lehrt. Das geht noch ein ganzes Stück tiefer. Also muss man wissen, was ist die existenzielle Bedeutung von Meditation? Das ist im Grunde das, was der Buddha lehrt, Leiden in jeder Form und Unzulänglichkeit in jeder Form zu überwinden. Dann muss ich auch wissen, was ist Meditation, wie funktioniert sie und welche Ergebnisse sie hat. Und das Zweite, oft und oft unterschätzt, ist die ethische Basis. Ich kann mich abends und morgens nicht auf die Meditationsmatte setzen und will zur Ruhe kommen, wenn ich ein Leben führe, das dem diametral entgegensteht. Das kann nicht funktionieren. Meditation kann nur fruchtbar werden, wenn ich in meinem Leben wichtige, grundlegende ethische Standards einhalte. Und ethische Standards heißt, wenn man das summarisch nennen will, dass ich mir Verhaltensweisen angewöhne, die immer darauf achten, dass ich andere Menschen nicht schädige, verletze, ihnen wehtue oder in ihre Interessensphäre einbreche. Wenn ich das nicht beachte, ist Meditation nur Sitzen auf dem Hintern, nicht mehr. Und das Dritte, das ist jetzt die Meditation selbst. Nicht? Ist dieser Komplex, den wir Geistesschulung nennen, auch nennen können. Und da muss man sich klar werden, dass das nicht nur so ein Zeitvertreib ist, dass das nicht nur so eine Art Wellness-Angelegenheit ist, sondern Meditation im tieferen und ernsten Sinne ist der Beginn oder die Praxis einer tiefgreifenden inneren Umgestaltung. Es geht darum, den eigenen Geist, das eigene Herz, die eigene Psyche in eine ganz andere Verfassung zu bringen. Es geht darum, das Innere wirklich heller und freier und größer und wärmer zu machen. Und das ist mehr, als man mal so eben an einem Wochenendseminar lernen kann oder ja, realisieren kann. Und deshalb sollte man sich klar darüber werden, dass buddhistische Praxis, wenn man ihr denn folgen will, man wird ja nicht dazu gezwungen, etwas ist, was uns den Rest unseres Lebens begleiten kann und sollte, wenn etwas Vernünftiges dabei rauskommen soll. Kurze Zusammenfassung. Buddhistische Praxis insgesamt besteht aus drei Teilen. Sila, Samadhi, Panya. Ethisches Verhalten, Weisheit und Meditation. Und Meditation selbst, das ist ja das Thema unseres Wochenendes, hat wiederum drei Teile, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Das erste, was der Buddha hier nennt, ist rechtes Mühen. Dem Buddhismus ist ja traditionell oft so eine Passivität unterstellt worden. Ja, die sitzen ja nur rum, so ungefähr. Aber der Buddha macht ganz deutlich, dass ohne Mühe, ohne Anstrengung, ohne Investition von Energie nichts rauskommen kann. Also wer meint, dass die Dinge auf ihn zukommen, dass die Erlösung, dass die Befreiung, dass das sozusagen von oben herab sinkt auf uns, der täuscht sich. Die Hessen sagen, von nichts kommt nichts. Ja, also ohne Mühe in diese Richtung wird man auch keinen Response kriegen. Anders formuliert, die Buddhas lehren und zeigen einen Weg. Aber diesen Weg müssen wir, wenn wir wollen, selbst gehen. Wir werden da nicht hingetragen. Ich habe eben den achtfachen Weg besprochen. Dieser achtfache Weg kann nur dann Frucht bringen, wenn Virya eingesetzt wird. Das ist die Tatkraft. Aber im Rahmen dessen, worüber wir jetzt reden, Meditation hat diese Tatkraft nochmal eine besondere Aufgabe, nämlich das ist der Bereich, von dem ich sprach, das eine Drittel von Meditation, rechte Mühe. Und da geht es darum, mal das eigene Innere unter die Lupe zu nehmen, mal zu gucken, was da an Emotionen und Gedanken und innerem Wirbel aufsteigt, das mal zu prüfen nach den Qualitäten, die damit verbunden sind und dann entsprechend zu überlegen und zu praktizieren, wie gehe ich mit diesen Dingen um. Und das nennt der Buddha die vier edlen Kämpfe. In dem Wort Kämpfe steht schon, oder in dem Wort steckt schon, man muss ein bisschen Power da rein tun. Aber sie sind edel, das heißt, sie führen zu etwas, was ich sehen lassen kann. Was ist damit gemeint? Zum einen, wenn wir ehrlich sind mit uns, werden wir feststellen, dass eine Reihe von unguten Eigenschaften existieren. Und da mag es solche Eigenschaften geben, die in uns im Moment noch nicht aufgestiegen sind. Und die erste meditative Übung ist, diese Emotionen, diese Gedanken, die negativ sind und von uns als negativ auch erkannt werden, erst gar nicht aufsteigen zu lassen. Und hier haben wir im Übrigen schon den ersten Hinweis, diese Art von Meditation, um die ich jetzt rede, die ist ja mitten im Alltag, denn wir sind ja ständig mit unseren Emotionen und Gedanken und Vorstellungen beschäftigt. Und solange wir wach sind, könnten wir diese Art von Meditation, also das rechte Mühen, üben. Es soll heißen, dass wir versuchen zu verhindern, dass Negativität in uns aufsteigt. Und das bedeutet praktisch, dass wir so eine Art Eingangskontrolle mal uns auferlegen, was denn an sinnlichen Eindrücken und Erfahrungen auf uns zukommt und in uns eingeht. Denn wir werden ja ständig von außen bepulvert und befeuert und daraus entstehen ja unsere inneren Reaktionen. Ich will da nur Beispiele nennen. Man muss sich nicht jeden Mistfilm angucken. Man muss nicht jedes Blatt, wo irgendwas schwarz gedruckt steht und mit Bildern versehen ist, sich reinziehen. Man muss nicht jedes Gespräch führen. Sondern da, wo man merkt, dass dieser Input, der von außen kommt, dass der mich innerlich zum Negativen verändert, eben was meine Wünsche, Absichten, Emotionen und so weiter angeht, lässt man diese Dinge beiseite. Wie ein Nahrungsmittel, das er an mich verträgt. Das lässt mir auch einfach liegen. Also ungute Eigenschaften erst gar nicht aufsteigen lassen. Aber jeder, der ein bisschen praktiziert, wird sehr schnell merken, dass trotzdem immer wieder negative Dinge in uns hochkommen. Sei das Ärger, sei das Zorn, sei das Aversion, sei das Angst oder was auch immer. Das taucht ja immer auf, mehr oder weniger stark. Also negative Eigenschaften tauchen auf. Was ist da zu tun? Ja, wenn sie da sind, möglichst weg mit ihnen. Ich habe neulich einen schönen Kalenderspruch mal gelesen, da stand, wir können nicht verhindern, dass die Vögel der Sorge über unserem Kopf kreisen. Aber wir können verhindern, dass sie Nester in unseren Haaren bauen. Das ist so ein Beispiel dafür, wie unangenehmes Negatives das auftaucht. Ja, dass wir das wahrnehmen und sagen, okay, du bist da, ich kann es nicht ändern, aber du bist hier nicht willkommen, du bist nicht eingeladen. Bitte sei so gut und verschwinde wieder. Jetzt kommen wir zu den positiven Eigenschaften, die es ja glücklicherweise auch gibt. Und die gibt es in zwei Varianten, entweder wir haben sie oder wir haben sie nicht. So, nehmen wir mal ein Beispiel Freundlichkeit. Es könnte ja sein, dass wir feststellen, wir haben nicht genug davon, sondern wir sind eher ärgerlich, ein bisschen mehr ruppig, ein bisschen so gerade weg. Wenn wir das feststellen, ist schon mal eine wichtige Angelegenheit, sich mit sich selbst ja, ins Gericht zu gehen und sich zu fragen, wie bin ich denn eigentlich, wie ticke ich denn überhaupt, wie bin ich denn innerlich strukturiert. Und wenn wir merken, dass bestimmte Eigenschaften, die unser Geist als positiv einschätzt, nicht vorhanden sind, ja, dann ist es doch eine Aufgabe, sie in uns hervorzubringen. Denn all das, was wir sind, was unser Charakter ist, was unsere Verhaltensweisen sind, das ist alles angelernt. Das Gute, das wir haben, ist angelernt und das, was wir an Negativität haben und an Gutem nicht haben, ist sozusagen auch angelernt bzw. nicht angelernt. Also da, wo wir merken, da fehlt eine gute Eigenschaft in uns, dann bitte schön, dass diese Eigenschaft in uns mehr auftaucht, mehr Gewicht hat. Und das Vierte ist, wenn man das so der Reihe nach durchgeht, der Buddha geht ja sehr logisch immer vor, immer sehr schön klar, wenn man die Dinge wirklich versteht. Sagt die dritte Variante, nein, die vierte Variante, die es noch gibt, es könnte ja sein, dass ihr gute Eigenschaften habt. Dann freut euch erstmal drüber. Ja? Ist doch gut, wenn man Wohlwollen, Freundlichkeit, Güte, all diese Dinge, wenn man die hat, ist doch eine tolle Sache. Also freut euch drüber, aber bitte ohne stolz zu sein, weil das es gleich wieder sozusagen wegnimmt. Guckt, dass ihr in einer nüchternen Bilanz merkt, wie ihr drauf seid. Und wenn ihr merkt, dass was Positives in euch vorhanden ist, freut euch, wie gesagt, und achtet bitte drauf, dass das nicht verloren geht. Denn wir leben ja in einer Zeit, wo manche Verhaltensweisen, die vor 100 Jahren vielleicht noch selbstverständlich waren, mittlerweile in Misskredit geraten sind, weil wir in einer Ego-Kultur leben, wo das Ego immer mehr auf den Thron gehoben wird und der andere immer mehr in den Hintergrund tritt. Also besteht durchaus die Gefahr, dass durch negative Vorbilder in unserer Gesellschaft oder der gesellschaftlichen Entwicklung wir getrieben sind, das bisschen Gute, das vielleicht in uns noch ist, auch noch zu verlieren. Und das wäre der vierte Kampf, dass das nicht passiert. Und ich füge das am Ende nochmal dazu, weil am Anfang das ja auch gefragt worden ist. Diese Art von Meditation, nicht? Der Buddha nennt das auch Bhavana, Entfaltung von inneren Qualitäten. Diese Art von Meditation, die findet ja nicht unbedingt nur auf dem Kissen statt. Da kann man auch darüber reflektieren. Aber diese Art von Auseinandersetzung mit sich selbst, die resultiert ja im dauernden Umgang mit anderen Menschen. Sozusagen 10, 20, 10, 12, 14 Stunden am Tag. Also hier haben wir ein weites Feld, was unmittelbar den Alltag betrifft. Ich hatte gesagt, dass Meditation auch drei Blöcke hat. Den einen haben wir jetzt ein bisschen angeguckt, rechtes Mühen. Der zweite ist vielleicht schon vertrauter. Ich nenne den Wachsein oder rechte Achtsamkeit. Achtsamkeit ist ja ein Instrument unseres Geistes, das wir immer einsetzen. Also wenn man Auto fährt, wenn man hierher kommt, kommt man ohne Achtsamkeit hier nicht an. Wenn man Brief schreibt, braucht man Achtsamkeit. Wenn man Ei in die Pfanne haut, um sich was zum Frühstück zu machen, braucht man Achtsamkeit. Ohne läuft es gar nicht. Lasst euch von den Worten nicht täuschen. Das wird manchmal Wachheit genannt, geistige Präsenz, Erinnerungsfähigkeit, Wahrheitsgegenwart, wie auch immer. Es sind verschiedene Ausdrücke, die immer das eine sagen, der Geist muss wach sein, wenn es ja, um das Leben und die Dinge des Lebens geht. Jetzt hat nur dummerweise diese Achtsamkeit, die jeder von uns als Fähigkeit hat, mehrere Hindernisse oder mehrere Schwächen. Sie ist nämlich meistens falsch gerichtet und nicht wirklich ausgebildet. Was heißt falsch gerichtet? Achtsamkeit im Pali Sati ist meistens bezogen auf die äußere Welt, auf das, was da draußen in der Welt passiert. Das heißt, dass wir uns interessieren, was andere Menschen machen, sei es die Vielfalt der Welt, die uns interessiert, die tausend Ereignisse und Situationen, die uns sozusagen belasten und bedrücken oder einfach nur auf uns zukommen. Aber was leider selten oder zu selten passiert, dass dieselbe Achtsamkeit nach innen gerichtet wird. Ich habe in der Ankündigung, glaube ich, geschrieben, von der Welt da draußen wissen wir fast alles, aber was da drinnen vorgeht, da wissen wir fast überhaupt nichts. Und das ist eine wichtige Veränderung, die in der Meditationspraxis stattfindet, dass wir während der formellen Praxis die Achtsamkeit von draußen nehmen und sie auf uns selbst richten, also nach innen. Und der andere Mangel ist, dass Achtsamkeit oft nur sehr oberflächlich ist. Nicht? Sie beschäftigt sich mit den Phänomenen der Dinge, das, was uns sozusagen ins Auge springt, das, was uns fasziniert an der Welt, die tausend Dinge der Welt. Aber was wir nicht sehen, ist der wahre Charakter dieser Dinge. Wir schauen sozusagen nicht hinter die Kulissen, wir lassen uns täuschen. Und Achtsamkeit ist etwas, was uns befähigt, eben nicht nur an der Oberfläche der Dinge kleben zu bleiben, sondern die Zusammenhänge auch der Phänomene zu sehen. Also Ursachen- und Wirkungszusammenhänge, komplexe Zusammenhänge des Lebens. Denn das ist ja, was das Entscheidende ist. Nicht, was uns sozusagen vor Augen tritt, sondern das, was an Regie und Drehbuch hinter den einzelnen Dingen steht. Und der letzte Punkt, was am Mangeln von oder bei Achtsamkeit festzustellen ist, dass sie nicht kontinuierlich ist. Sie hüpft von links nach rechts und vorne nach hinten, bleibt aber nicht an einem Punkt. Und sie ist auch nicht wirklich präzise. Sondern sie wird mal weiter und enger, aber nicht wirklich auf den Punkt gerichtet für eine bestimmte längere Zeit, die notwendig ist. Ich sagte vorhin, alles, was wir sind, sind wir deshalb, weil wir das gelernt haben. Und so ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass man Achtsamkeit erlernen kann oder die Praxis, die Fähigkeit vertiefen kann. Und das macht man in der formellen Praxis. Wie immer gibt es auch da verschiedene Stufen. Man wird ja nicht gleich zum Sati-Meister oder zum Achtsamkeitsguru, sondern es fängt gemächlich an und endet irgendwo bei ganz tiefen Übungen und Fähigkeiten. Die Eingangsstufe ist sehr oft die Erinnerung. Achtsamkeit hat sehr viel mit Erinnerung auch zu tun, beziehungsweise umgekehrt. Erinnerung ist eine Form von Achtsamkeit, indem nämlich in meinem Geist immer verfügbar und abrufbar ist, was ich schon mal an Wahrheit und Einsicht erlebt oder gehört habe. Nicht? Manchmal wird dazu Wahrheitsgegenwart gesagt. Und das heißt nicht weniger, als dass in unserem Geist präsent ist, was der Buddha in wichtigen Angelegenheiten gesagt hat. Es nützt uns wenig, alle Bücher zu Hause stehen zu haben. Die Bücher oder die wichtigsten Dinge davon müssen in uns präsent sein und dann einfallen, wenn wir sie brauchen. Das ist eine Form von Achtsamkeit. Und auch das hat mit Alltag zu tun. Ich brauche die Achtsamkeit während des Alltags und nicht nur, wenn ich abends oder morgen formell auf dem Kissen sitze. Zweiter Aspekt von Achtsamkeit ist, dass man, wenn man irgendetwas tut, es auch mitkriegt. Wenn ich sitze jetzt, wir alle sitzen jetzt, kriegen wir im Moment mit, dass wir sitzen. Oder merken wir erst jetzt, hoppla, ja, ich sitze ja. Kriegen wir mit, wenn wir etwas tun, also die Alltagsverrichtung, Kartoffelschälen, Spülen, was es so alles gibt, auch berufliche Dinge, kriegen wir mit, was wir tun? Oder fragen wir uns immer erst hinterher, ja, was waren eben eigentlich? Das typische Beispiel ist ja, wo ist denn der Schlüssel? Eben war er doch noch da. Ich habe doch eben die Haustür mit aufgemacht. Wo ist der Schlüssel? Keine Ahnung. Oder Mein Lieblingsthema, wo ist denn die Tafel Schokolade geblieben? Eben war sie noch da, völlig weg. Und so geht es in unserem Leben dauernd. Wir machen und machen und tun und wir kriegen es überhaupt nicht mit. Und das ist eine wichtige Übung in Achtsamkeit, dass wir diesen Aspekt des Geistes mit körperlichen Tätigkeiten zusammenbringen, dass das nicht so auf parallelen Bahnen verläuft, sondern dass wir Wachheit hier und körperliche Aktion zusammenbringen. Das muss eins werden oder kann eins werden. Und das Letzte, das ich erwähnen will, das ist zugleich der Königsweg oder das ist das, was das eigentliche der Meditationspraxis auf dem Kissen ausmacht, dass wir die Achtsamkeit nach innen richten für diese Zeit und nichts anderes tun, als mit diesem Instrumentarium zu beobachten, was passiert denn momentan in der Person, die wir ich nennen. Sowohl was die körperliche Aktivität angeht, was passieren an körperlichen Prozessen im Moment und was geistige Dinge angeht, was unsere Psyche ja dauernd uns abliefert, von dem wir oft überhaupt keine Kenntnis nehmen. Die Königsübung, die der Buddha da lehrt, ist das, was Satipatthana genannt wird. Also das Stabilisieren, das Aufrichten von Achtsamkeit über einen längeren Zeitraum hinweg. Und zwar bezogen auf vier Dinge, die in uns passieren können. Körperliches, gefühlsmäßiges, emotionales und was den Geist, die Geistesinhalte angeht. Das wäre schon. Wobei es das noch nicht wäre, weil jede Meditation ja nicht nur eine Praxis hat, nicht nur ein Instrumentarium ist, sondern auch zu einem bestimmten Ziel führen soll. Und der Buddha hat ja mehrfach und sehr deutlich gesagt, dass gerade das, was ich zum Schluss erwähnt habe, Satipatthana, der direkte Weg zur Befreiung ist. Also wer dieses Instrument hat, beziehungsweise diesen Weg der Achtsamkeit, der Satipatthana geht, der ist auf dem direkten und unmittelbaren Weg in die Freiheit. Und warum ist das so? Ja, weil durch diese Art der Beobachtung der Realität sehr vieles in uns und mit uns geschieht. Das Erste ist, wo immer man Dinge beobachtet, werden sie einem klar. Nicht? Wenn man hinschaut, sprechen die Dinge zu uns und geben ihre Eigenschaften zu erkennen. Und welche Eigenschaften der Realität man mit Satipatthana und Sati erreichen kann, sind die drei Daseinsmerkmale. Der Wachte betont immer mal wieder, dass alle existenziellen Phänomene, alle ausnahmslos, diese drei Grundeigenschaften haben, dass sie kommen und gehen, dass sie nicht wirklich befriedigend sind und dass sie kernlos sind, dass sie keinen substanzhaften Teil haben, dass sie nur bedingt sind. Da ist kein Ich und kein Welt an sich vorhanden. Das liefert, diese Einsicht liefert Achtsamkeit. Und was macht das? Wenn man erkennt, dass alle Dinge letzten Endes nicht der Mühe wert sind, dann lässt man sie auch beiseite. Und dieses Beiseitelassen hat ja auch eine tiefe, befreiende Wirkung auf uns. Wir sind dann nicht, wenn etwas verlockend erscheint, sofort drauf, dass wir das grapschen und haben wollen, uns einverleiben wollen. Und wir können das leichter an uns vorüberziehen lassen. Und umgekehrt, wenn uns etwas gegen den Strich geht, wenn wir das Empfinden hatten früher, da ist Aversion und Abneigung und Ekel und Widerwillen, dass das auch abfällt, weil man die Wertlosigkeit und Hohlheit der Dinge sieht. Und die Krönung besteht darin, dass man versucht, dieses Ich zu finden, aber es taucht nirgends so auf, wie wir uns das die ganze Zeit vorgestellt haben. Das heißt, diese Übung von Satipatthana, Sati, Achtsamkeit, schafft Distanz zu den Dingen, mit denen wir uns früher identifiziert haben, wo wo wir gesagt haben, das ist die Welt, das ist ich und das brauche ich alles, löst sich das Schritt für Schritt in Wohlgefallen auf. Und dann, wenn das so weit ist, dass wir in diese Richtung gehen, dass unser Geist so weit entwickelt ist, dann kommt das, was der Buddha zum Schluss nochmal zur Meditation sagt. Das war ja eben Sati, Achtsamkeit, war ja, wenn ihr so wollt, der zweite Block. Und jetzt kommt der dritte Block, nennt es mal Einswerden in der rechten Sammlung. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Meditation eine tiefgreifende innere Umgestaltung ja, in Gang setzt. Und zwar, wenn man so will, eine Entwicklung, die zur Eigenständigkeit im wahrsten Sinne des Wortes führt. Eigenständig heißt, nach und nach unabhängiger werden von äußeren Dingen, unabhängiger werden von Situationen, von Gegenständen, von anderen Menschen oder äußeren Bedingungen. Und das in sich zu entdecken, was wir all die Jahrzehnte da draußen in der Welt gesucht haben. Nochmal anders formuliert, diese Art von Meditation, rechte Sammlung, manchmal wird gesagt, rechte Konzentration oder Vertiefung oder Einigung, das sind nur andere Worte, führen dazu, dass man inneren Reichtum entwickelt, den man vorher in der Welt gesucht hat. Und innerer Reichtum heißt, dass das in einem beginnt zu wachsen, das ist ja auch ein Wachstumsprozess, was wir Zufriedenheit, Glück, Seligkeit, Freiheit, wie auch immer nennen. Und das ist der Punkt, der ganz, ganz nah heranführt an das, was dann noch zu tun bleibt. Und darüber werden wir an diesem Wochenende nicht sehr viel reden können. Das ist, was am Ende der Meditationspraxis steht. Ja, die große unnennbare Freiheit. Der Buddha spricht ja nicht über Meditation, um uns die Zeit zu verkürzen. Er sagt, Meditation ist eines dieser drei wichtigen Instrumente, um aus einer Situation der Leidgebundenheit in die Leidfreiheit zu kommen. Und dieser Teil, dieser Samadhi-Teil, der Einigungsteil, ist der, der den Geist und das Herz vorbereiten soll, auch vorbereiten soll, um den letzten Schritt der Befreiung zu gehen. Letzter Satz, ich bin gleich zu Ende. Der Buddha war ein genialer Pädagoge, der nicht nur eine Methode gelehrt hat und sagt, da müsst ihr euch jetzt alle dran halten, sondern der sehr genau gewusst hat, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedürfnisse, Fähigkeiten hatten. Und deshalb hat er auch verschiedene Meditationsmethoden, Übungsweisen genannt. Auch was diesen Bereich der Sammlung angeht. So hat er über die Vertiefungen, über die Jhanas, über die vier Versenkungsstufen gesprochen und hat über das gesprochen, was er Brahma-Viharas nannte, die Entfaltung der inneren Qualitäten wie Güte, Mitempfinden, Freude und Gleichmut. Und eine ganze Reihe von anderen Meditationsmethoden noch dazu, die man weder alle kennen noch alle praktizieren muss. Es reicht, dass man rausfindet, welche Methode ist denn für mich geeignet, was passt zu mir und wo komme ich am schnellsten weiter und wie komme ich am besten voran. Das ist in etwa das Programm, das an diesem Wochenende auf der Tagesordnung steht. Und zu dem einen oder anderen werde ich dann noch die Details sagen, klar, die Hintergründe nennen und auch eine ganze Reihe von ja, konkreten Meditationsübungen, um das zu verifizieren und hier gleich auch zu praktizieren. Das mag es mal für einen Moment gewesen sein von mir. Wenn es dazu jetzt generell schon eine Frage gibt, kann man das noch beantworten. Aber wir werden heute nicht alle Fragen beantworten müssen. Dazu haben wir ja auch ein ganzes Wochenende noch Zeit. Ich wollte euch nur so etwas wie einen Gesamtrahmen mal abstecken, in dem ihr dann euch zurechtfindet, wenn die einzelnen Punkte dann morgen und die folgenden Tage aufgehoben sind. Ich danke euch erstmal für das Zuhören. Geduld ist ja auch eine gute Eigenschaft und achtet darauf, dass ihr diese gute Eigenschaft nicht verliert. Dann habt ihr den vierten Kampf schon sozusagen hier praktiziert. Und wenn euch das gelingt, habt ihr von dem Seminar schon was mitgenommen. So, ich frage in der Runde, ob es Fragen gibt, die ihr heute beantworten werden müssen, damit ihr alle gut schlafen könnt. Ist der Parkplatz noch beleuchtet, wenn noch jemand jetzt abreisen will? Bleibt über Nacht noch, morgen früh nach dem Frühstück geht das alles auch noch. Ihr lacht, ja, die Lage ist ernster als ihr denkt. Keine Fragen für heute. Dann machen wir noch 5 Minuten Stille. Auf den langen Tag, der soll nicht unnötig verlängert werden. Und dann erinnert ihr euch dran, dass um 5.45 Uhr ein Gong erscheint. Je nachdem, wie fit ihr seid, sofort raus oder noch ein Stündchen auf die Seite gelegt. Aber um 7 geht es hier los. Wer nicht hier ist um 7, kriegt um 7:45 kein Frühstück. Das haben wir so vereinbart. Okay, 5 Minuten Stille noch.